Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Am Mikrofon ist Julius Taubert. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Plattform hier bei Radio Free FM. Es ist Zeit, dass die Politik der Kulturlandschaft, der freien Szene, den damit verbandelten Solo-Selbstständigen genauso großzügig unter die Arme greift wie anderen Industriezweigen auch. Pandemie bekämpfen und Kultur erhalten, das muss möglich sein und endlich werden. Denn sonst haben wir die Pandemie irgendwann erfolgreich bekämpft und können das dann nirgendwo feiern. In keinem Club, zu keiner Live-Musik, mit keiner Bühne, keinem Ton und ohne Licht. Das ist ein Ausschnitt aus der Initiative 0731, Kultur braucht Hilfe. Und auch das ist tatsächlich ein Thema, was während der Corona-Zeit natürlich sehr, sehr oft zur Sprache kam, aber eigentlich gar nicht genug, oft genug sozusagen zur Sprache kommen kann. Denn viele Kulturschaffende leiden auch heute noch unter den Maßnahmen der Corona-Politik und den damit verbundenen Unwägbarkeiten, was die Planung angeht. Denn viele Gigs wären einfach auch schon Tage, Wochen, Monate, vielleicht auch schon ein halbes, dreiviertel Jahr vorher im Veranstaltungskalender angekündigt. Und dann muss man natürlich verlässliche Vorschriften haben. Zwei, die davon auch betroffen sind, im Ulmer Kulturraum genauso aktiv sind und dementsprechend aus den Vollen schöpfen können, was die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Herausforderungen angeht, sind Sangeeta Ach und Eckhard Taglinger. Herzlich willkommen in der Plattform bei Radio 4 FM.
Hallo.
Hallo.
Traditionellerweise kann man sagen, starten wir in der Plattform mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Ich gucke mal nach rechts zu dir, Sangeeta. Sag mal bitte ein paar Worte zu dir persönlich.
Hallo, mein Name ist Sangeeta Ach. Ich bin 51 Jahre alt, betreibe seit 7,5 Jahren das Gewölbe in Neu-Ulm, habe 2 Kinder. Mein Mann ist Künstler, der ist im Gewölbe Neu-Ulm der sogenannte Kulturminister, der mir dabei
hilft. Man muss dazu sagen, der Mann sitzt heute neben dir.
Danke, ja.
Vom Nachnamen her nicht unbedingt ableitbar.
Ja, genau, genau. Ja, und das Gewölbe Neu-Ulm beschäftigt mich trotz fehlender Arbeit vor Ort trotzdem massiv und ich habe aber die Hoffnung, dass es jetzt langsam wieder losgehen kann.
Über die Herausforderungen, die du jetzt gerade schon angesprochen hast, wollen wir gleich noch sprechen. Ja. Gehen wir kurz zu dir, Eckhard.
Jo, mein Name ist Eckhard Taglinger, ich bin Zauberkünstler und Fakir von Beruf. Genauer gesagt war ich das vor Corona noch, ich weiß nicht, ob ich es noch bin. Vom Herzen her bin ich es natürlich. Die Engagements sprechen im Moment eher dagegen. Es geht aber wieder ein bisschen voran. Auch ich bin 50, ein Jahr jünger als meine Frau. Aber meine Frau sieht jünger aus, aber das nur nebenbei.
War aber nochmal wichtig zu betonen, oder?
Ja, unbedingt. Und ich denke, du siehst das auch so. Ich meine, guck sie dir an.
Selbstverständlich.
Ja, das war's auch schon zu mir. Wir machen einfach weiter. Faden verloren.
Weil Zauberkünstler, was ist das, wissen denke ich die meisten, aber was ist denn ein Fakir?
Ein Fakir, der Unterschied zwischen Fakir-Acts und Zaubertricks ist, beim Fakir passiert tatsächlich das, was man sehen kann. Also ich haue mir zum Beispiel Nägel in die Nase, ich fresse Glühbirnen, ich schlucke Feuer, das ist alles echt, das ist nicht gefaked. Das passiert genauso, wie es das Auge wahrnimmt.
Und bei der Zauberei tut man so, als ob es so aussieht.
So ist es.
Mhm. Da kannst du jetzt, denke ich, zu deinen Tricks und Techniken nicht viel sagen, aber vielleicht so vorab, ist das eine Ausbildung? Kann man da zu IHK gehen und sagen, hallo, ich will Fakir werden? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Das funktioniert über Trial and Error, was natürlich eine gewisse Leidenschaft dafür voraussetzt.
Und eine gewisse Risikobereitschaft, oder?
Risikobereitschaft ist das falsche Wort. Man kann ja vorher recherchieren. Also wer Risikos in Kauf nimmt, der kann das machen, ist aber in meinen Augen dumm und ist mit 50 nicht mehr da.
Das heißt, wie hast es du gemacht, ohne Risiken?
Ich habe Leuten über die Schulter geguckt, die es gemacht haben, habe die so lange zugetextet, bis sie mir erklärt haben, wie es geht, oder habe dann eben angefangen zu recherchieren.
Mhm. Und geht beide?
Geht beides, so ist es.
Wie lange hast du dafür gebraucht, um bühnenreif zu sein?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich beschäftige mich damit, seit ich 16 bin, glaube ich, und bin das erste Mal aufgetreten mit 17. Bühnenreif bin ich, glaube ich, noch nicht so lange. Es ist ein langer Weg dahin, also vor allem rückblickend. Ich habe unglaublich viel Mist gemacht auf Bühnen, aber inzwischen bin ich selbstständig seit genau 20 Jahren, und es fühlt sich an, als würde das Sinn machen so.
Und die 20 Jahre, die fühlen sich nicht wie 20, sondern eher wie 10 an?
Eine schwierige Frage. Da kann ich mich
hat
jetzt nur
um Kopf und Kragen reden. Verändert auch.
Ja, natürlich hat sich doch Corona verändert, aber ja, es fühlt sich nicht wie Arbeit an, wenn es das ist, worauf du raus willst. Das ist eine Leidenschaft und das ist schön, das machen zu können oder ja, gemacht zu haben, bis Corona eben. Und seither stehen da jede Menge existenzielle Fragen natürlich im Raum. Ist das ein zukunftsfähiges Ding, das ich da am Start habe oder nicht?
Auch die existenziellen Fragen stellen wir heute auch nochmal während der Sendung. Da ihr verheiratet seid, kann ich euch das jetzt sozusagen zusammenfragen. Wie gestaltet ihr denn eure Freizeit?
Welche Freizeit?
Die gibt's scheinbar nicht, oder?
Ist wenig da. Wir sind privat ziemlich massiv beschäftigt mit soll ich's genau
anderen hier? Dingen, die hier im Radio nichts ja. zu suchen haben.
Genau. Mit Aufarbeiten alter Probleme, sagen wir es mal so. Und
die einfach auch die Zeit brauchen.
Ja, aber ansonsten genießen wir es, gemeinsam Konzepte zu entwickeln, Ideen zu spinnen, was man weiterentwickeln kann fürs Gewölbe. Der Ecki entwickelt weitere Tricks und Auftrittsmöglichkeiten und Showmöglichkeiten, aber auch so ganz banale Sachen wie Cashen gehen oder spazieren gehen oder so Sachen ist natürlich auch.
Und wer macht die Steuererklärung von euch beiden?
Der Steuerberater.
Die macht der Steuerberater, der ist genau wie die Geschirrspülmaschine jeden Cent wert, was die Lebensqualität angeht.
Ja. Auch da habt ihr relativ schnell schon auf das richtige Pferd vermutlich gesetzt. Über dies und viel mehr wollen wir in dieser Sendung sprechen. Herzlich willkommen im Studio von Radio 4 FM an Sagita Ach und Eckhard Taglinger. Wer oder was ist dann das Gewölbe Neu-Ulm?
Danke. Das Gewölbe ist tatsächlich kein Keller, sondern nur das Gewölbe Neu-Ulm gehört zur Festungsanlage in und um Ulm. Und ist
in Neu-Ulm, genau gesagt, oder?
Danke. Ist in der Ludwigsvorfeste in Neu-Ulm. Das ist in der Nähe vom Dietrich-Kino. Da habe ich einen Teil gemietet. Und das Gewölbe ist eine Gastronomie im weitesten Sinn, die ich einfach auch auf meine Bedürfnisse und auf das Potenzial der Location zugeschnitten habe. Das heißt, ich biete sehr unterschiedliche Sachen an, die sich in ihrer Gesamtheit aber sehr gut ergänzen und den Betrieb auch gut möglich machen. Also im Konkreten heißt es, zum einen, ich habe, weil das ich gerne mache, einmal in der Woche Kneipenbetrieb. Das ist der Donnerstagabend. Um 6 Uhr mache ich auf, da gibt es Kleinigkeiten zu essen, man kann gemütlich ein Bierchen trinken. Und da finden sich lustige Stammtische bei mir oder auch Einzelpersonen, die in Ruhe einfach abends mal weggehen wollen.
Sowohl innen als auch außen, oder?
Ich habe noch einen wunderschönen Biergarten dazu, danke. Und der aber momentan halt, naja, nicht mehr so attraktiv ist, wenn ich mir das Wetter hier so anschaue. Das nächste Standbein ist, ich vermiete das Gewölbe für Events, für private Feiern, für Hochzeiten, für Firmenveranstaltungen und arbeite da dann eben mit den Feiernden ein individuelles Konzept, wie die Feier ausschauen soll, damit alle glücklich und zufrieden sind. Und da ist das Gewölbe am Wochenende dann meistens vergeben. Und das letzte Standbein sind die Veranstaltungen, die ich anbiete, zu denen man kommen kann, wo man sich teilweise einbuchen muss, wo man aber auch so kommen kann. Das eine sind Ritteressen, habe ich von der Vorgängerkneipe noch übernommen. Und das andere ist, und das ist eine wirkliche Herzensangelegenheit von mir und auch vom Ecki, das sind die Kleinkunstveranstaltungen. Und da würde ich dann einfach mal weiterreichen.
Ans zweite Mikrofon. Zu den Kleinkunstveranstaltungen kommen wir gleich. Noch eine kurze Frage zum Gewölbe vorab. Wie seid denn ihr oder wie bist denn du auf die Idee gekommen, das sozusagen zu deinem Leben zu machen?
Ich bin wie die Jungfrau zum Kind in die Gastronomie gestolpert. Kumpel aushelfen und so weiter und so fort.
Also nicht schon so sinngemäß Familienbetrieb in vierter Generation oder so ähnlich?
Nein. Und da habe ich festgestellt, es macht mir Spaß, ich bin gut. Und auf die Art und Weise bin ich beim Kneipenjob geblieben und als dann die Mittelalterschenke, in der ich gearbeitet habe, vor Jahren dann eben nach Pächter suchte, war ich da und seitdem, da habe ich dann die Gelegenheit ergriffen und seitdem habe ich das gewählt.
Und das Mittelalter hat es dir auch so ein bisschen angetan, kann man sagen, denn den Mittelaltermarkt sozusagen, den organisierst du in Neu-Ulm ja auch, oder?
Ja, ich habe von der Mittelalterschenke so ein paar Sachen übernommen, das ist eben dieser Mittelaltermarkt, der mir riesengroßen Spaß macht. Und auch die Ritteressen, die habe ich auch von der Mittelalterschenke übernommen. Das sind beides gut eingeführte Konzepte, die gut funktionieren, die Anklang finden, die Kundschaft finden und die mir zum einen eben großen Spaß machen und zum anderen eben auch für ein schönes Einkommen sorgen, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen.
Und vor Corona, wie sah denn da euer oder dein Leben sozusagen im Gewölbe sozusagen aus? Jeden Tag von morgens bis abends, vermutlich jetzt eher auch mal außerhalb unterwegs, aber doch jeden Tag was zu tun vermutlich, oder?
Ja, viel zu tun. Man kann ja als Gast überhaupt gar nicht sehen, was es zu tun gibt. Man sitzt in der Kneipe, sieht, ist schön, ist hübsch dekoriert, ist nicht dreckig, ist dies, ist jenes.
Irgendwo kommt noch ein Bierle her.
Irgendwo kommt noch ein Bierchen her, genau. Und vielleicht ist auch noch eine zweite Thekenkraft da. Aber die Hintergrundarbeiten sind natürlich überhaupt nicht abzusehen. Ich fange jetzt an über Buchhaltung, über Bestellungen, Lager sortieren, aber auch, weil ich ja in einem denkmalgeschützten Gebäude bin, kommen da nochmal ganz spezielle Probleme, dass man, keine Ahnung, wieder mal weißeln muss, dass der Putz von den Wänden fällt, mal Lösungen hierfür finden muss und. Die ganzen Clubs hier in Ulm kennen das ja auch, die in diesen ganzen Gewölben sind, was das für Herausforderungen bringt. Dann mit dem Denkmalschutz verhandeln und ja, es wird nicht langweilig.
Jetzt hast du sozusagen schon zu deinem Mann übergeleitet, der sich sozusagen um das inhaltliche Paket kümmert sozusagen, also um das, was im Gewölbe sozusagen passiert. Habt ihr da sozusagen auch euer, ich nenne es mal Geschäftsmodell sozusagen, fusioniert über diesen Weg oder kam die Zusammenarbeit irgendwie ganz anders zustande? Also gab es erst das Private, dann die Zusammenarbeit oder andersrum?
Das Private ist schon so alt. Das gab es natürlich früher. Also wir wussten schon, wir harmonieren und können zusammenarbeiten. Wir hatten auch schon unsere große Tochter schon sehr lange. Also das Private steht ja nicht zur Debatte, wenn es ums Gewölbe und um die Kleinkunst geht. Wir wussten, wir funktionieren, wir wussten, wir sind ein gutes Team. Aber natürlich war es naheliegend, die Lebensbereiche ein bisschen zusammenzuführen, weil es halt vorher einfach so war, vor dem Gewölbe. Ich war wochenends unterwegs, die Gitta war wochenends irgendwo in der Gastro unterwegs. Wir haben uns nicht gesehen. Und dadurch, dass wir jetzt zusammen Veranstaltungen machen können und zusammen auf diese Veranstaltungen hinarbeiten, haben wir auf einmal so ein gemeinsames Baby in Anführungszeichen. Wir verbringen tatsächlich mehr Zeit miteinander, auch wenn das in der Arbeit passiert. Aber die Arbeit fühlt sich nicht nach Arbeit an.
Wenn man selbstständig ist, dann verschieben sich ja oftmals ein bisschen die Grenzen zwischen Arbeit und Privaten sozusagen.
Die verschieben sich nicht, die verschwinden, die lösen sich auf.
Wie schaut es denn bei euch aus, sozusagen jetzt in der täglichen Zusammenarbeit sozusagen? Steht ihr gleichzeitig auf, geht gleichzeitig in eure Location, bereitet die vor oder habt ihr schon sozusagen mit dem Masterplan definiert, wer welche Aufgaben übernimmt? Letzteres vermutlich, oder? So wie ich das vorhin rausgehört habe.
Das ist sehr, sehr, sehr genau definiert, weil wir uns sonst nur unnötig streiten. Ich bin zum Beispiel in der Gastronähe Niete. Ich bin der auf Bühnen steht. Ich bin der, keine Ahnung, inszeniert. Ich bin der Kunst macht im weitesten Sinne. Und die Gitta ist die ganze Logistik drauf hat. Die Gitta ist die den Ordnungsamtsmenschen um die Finger wickeln kann und so weiter und so weiter. Es gibt eine klare Aufgabenteilung. Das macht auch unbedingt Sinn.
Ist vielleicht auch das Erfolgsrezept sozusagen dahinter. Wir haben jetzt vorhin schon auf die Zeit, wo wir bei dir waren, mit dem Gewölbe auf die Vor-Corona-Zeit geblickt. Das gleiche jetzt bei dir auch. Wie sah denn dein Alltag, beziehungsweise vor allem auch deine Gigs im Gewölbe vor Corona aus? Jeden Abend, jeden zweiten, am Wochenende?
Im Gewölbe war ich gar nicht so oft. Das ist so ein Künstlerding. Man darf sich da, wo man wohnt, nicht kleinspielen. Das muss ich dir aber nicht erzählen. bin ich eigentlich nur der Springer gewesen ganz oft. Wenn der Gaukler für die mittelalterliche Tafelei keine Zeit hatte, war ich da oder musste ich zwangsläufig da sein. Ich kenne die Leute, die bei uns spielen, durch Mixed-Shows, die man irgendwo anders spielt. Vor Corona war ich eigentlich jedes Wochenende an mindestens 2-3 Locations unterwegs, um dort zu spielen. Also war ständig unterwegs. Und dann war das auf einmal weg. Dann gab es ein Dreivierteljahr gar nichts. Wo ich natürlich auch mit drin hänge, ist die Organisation vom Mittelaltermarkt ein bisschen. Wobei ich da eben auch das Künstlerbooking mache und die Gitta macht die Logistik.
Also auch hier eine sehr gelungene Aufgabenteilung sozusagen. Genau. Ja. Die Gigs, die du spielst, wie sehen die denn klassischerweise aus? Du machst ja keine Musik, sondern besagte Zauberei eben.
Genau. Das kommt darauf an, ich habe zwei Bühnenfiguren. Die Hauptbühnenfigur ist Meister Eckhart. Meister Eckharts Kuriositätenkabinett nennt sich das Ganze. Das ist ein etwas in die Jahre gekommener Jahrmarktsbetreiber um die Jahrhundertwende, der eigentlich keine Lust hat auf das, was er da tut. Also so ein bisschen morbide, ein bisschen zynisch, ein bisschen Roaring Twenties sind dabei.
Du bringst also gleich schon ein bisschen Schauspielerei mit rein, oder?
Das ist eigentlich wesentlich mehr Theater als Technik. Das ist zumindest das, was die Zaubererkollegen mir unterstellen, aber es ist natürlich nicht so. Ich kann schon auch was. Nein, es ist natürlich sehr, sehr viel Theater, klar.
Und die eine Figur, da hast du gesagt, Gaukler aus dem letzten Jahrhundert sozusagen, hat nicht wirklich Lust auf das, was er tut. Und dann geht es quasi ein, zwei Stunden und du zeigst einen Trick nach dem anderen, oder wie genau kann man sich das vorstellen?
Das geht in den seltensten Fällen ein, zwei Stunden. Das dauert standardmäßig, wenn ich Solo spiele, zwischen 20 und 35 Minuten, weil es eben so als Intermezzo auf einer Firmenfeier gedacht ist oder als Streetshow. Ich spiele nach wie vor viel und gerne auf der Straße, aber nicht mehr ohne Engagement, nur gegen Festgage, nur falls da jetzt jemand mich buchen möchte. Ich habe aber auch Abendprogramme mit Kollegen.
Das war aber der Werbeblock für heute.
Ich habe aber auch Abendprogramme mit Kollegen aus der Prignitz zum Beispiel, mit zwei Leuten, die nennen sich The Sideshow Charlatans, mit denen habe ich in Erbach schon gespielt und so weiter. Also es gibt schon auch ein, zwei Stunden Programme, das ist aber eigentlich nicht das, was gefragt ist am Markt.
Du hast jetzt von zwei Figuren vorhin gesprochen. Wer oder was ist deine zweite Figur?
Die zweite Figur ist Fakir Jadu from India, talking with nice Indian accent to the people always smiling, being the nice guy.
Das musst du jetzt nochmal wiederholen. Zum Mitschreiben bitte.
Fakir Jadu from India. Talking with really nice Indian accent and always smiling and being the nice guy. Das ist der Nette von den beiden, der hat Lust auf das,
like
was er tut.
And like rice and curry.
Yes, rice and curry, very much. Der ist aber natürlich per Definition blackfacing und das ist genau mein Problem mit dieser Figur. Deshalb wird er eigentlich auch nicht mehr gefragt und ich spiele ihn fast nicht mehr.
Mm. Also das heißt, da war sozusagen die Rüstzeit, wenn man so sagen will, vorm Gig relativ lang eben. Um das Gesicht schwarz zu bekommen beispielsweise oder dunkel.
Naja, der Meister Eckhart schminkt sich sein Gesicht weiß, das ist genauso lang.
Also keine Zeitersparnis sozusagen.
Keine Zeitersparnis.
Wie kommt man denn auf sowas? Also jetzt nicht auf deine Kleinkunst, sondern auf diese Figuren. Spricht einen da auf jemanden an und sagt, Mensch, das hat die Welt schon immer gebraucht oder fällt dir das morgens unter der Dusche ein?
Nachdem ich nie Schauspiel gelernt oder studiert oder sonst irgendwas in der Art gemacht habe, sondern Autodidakt bin, glaube ich, ich komme auf die Figuren durch Dinge, die in mir selber vorhanden sind. Es ist wie bei den meisten Künstlern eine Form, mich auszudrücken, mich dabei aber hinter einer Maske verstecken zu können. Dann darf ich nämlich alles das machen, was ich als Privatecke nicht machen darf. Und so kommt dann Detail zu Detail und irgendwann ist da eine fertige Figur da.
Das hat, Prinzip hat wahrscheinlich auch Crow als Popsänger erkannt.
Das halte ich für möglich.
Aber es scheint dir auf jeden Fall auch zu gefallen, oder?
Absolut, ja. Und das ist vor allem eine dynamische Geschichte. Es hört nie auf, die Entwicklung hört nie auf. Der Meister Eckhart war vor 10 Jahren im Prinzip genauso fertig, wie er es jetzt ist, war aber ein komplett anderer und wird in 10 Jahren wieder ein komplett anderer sein.
Aber mindestens genauso fertig wie eben jetzt. Heutzutage das oder vor 10 Jahren.
Hoffe ich doch schwer.
Das war die Zeit vor Corona. Jetzt wollen wir aber natürlich auch in eure Erlebnisse sozusagen reinblicken während Corona, aber auch schon mal die ersten Lichtblicke einsammeln, die sich sozusagen nach der Corona-Pandemie oder nach den ersten Lockerungen ergeben haben. Fangen wir doch mal bei euren persönlichen Erlebnissen sozusagen während der Corona-Pandemie an. Ich habe vorhin nach dem Cave-Syndrom, nach dem Buzzword gesagt und du, Sangeeta, hast gleich selbstbewusst auf deinen Mann gezeigt.
Ja, Arbeitsteilung.
Arbeitsteilung,
auch hier aus.
Ja, das Cave-Syndrom. Was ist das Cave-Syndrom? Das Cave-Syndrom ist in erster Linie eine nette, hübsche, hippe Worthülse, für was das momentan vielleicht dort draußen passiert. Es klingt so nach einer Angststörung, nach sonst irgendwas. Das ist natürlich Blödsinn. Es beschreibt einfach den Zustand, dass viele Menschen sich nach einem Dreivierteljahr Rückzug schwer tun, in dieses Back to Normal wieder zu fallen, weil es sich irgendwie fies anfühlt. Man hat jetzt ein Dreivierteljahr gelernt, ich bleib zu Hause, wenn ich rausgehe, sterbe ich. Und das ist jetzt auf einmal vorbei. Das kann natürlich keiner so recht glauben. Es ist natürlich auch nicht ganz so. Es war auch nicht so, dass man unmittelbar sterben musste, wenn man vorher rausgegangen ist. Aber die Leute tun sich einfach noch ein bisschen schwer. Das bedeutet, uns bleibt ganz konkret das Publikum aus an manchen Stellen. Also nicht uns im Gewölbe, sondern uns ganz allgemein in der Kunst- und Kulturszene.
Euch GastronomInnen sozusagen.
Den GastronomInnen und den Künstlern und den Veranstaltern bleiben die Leute weg im Moment noch, genau.
Wenn man jetzt im Sommer in den eine oder andere Biergarten geschaut hat, dann hatte man jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass es noch sehr viele freie Plätze gab. Würdet ihr sagen, es unterscheidet sich nochmal Innenraum versus Außengelände?
Das macht definitiv einen großen Unterschied aus. Und es gibt natürlich noch den Hunger rauszugehen, aber da muss man auch ganz deutlich schauen, dass die Gäste, / das Publikum, da geht eine ganz klare Trennlinie durch. Die einen, die einfach immer sehr, sehr zurückgezogen das alles getragen haben, die trauen sich jetzt auch nicht. Und dann gibt's halt die anderen, die sich vorher schon dachten, so, oh, mir doch egal, und die gehen jetzt raus und pressen sich überall rein, wo was geboten wird. Und ja, da, nachdem ich viele Gäste habe bei mir in der Kneipe, die einfach, sage ich mal provokant, zu den Vernünftigen gehören, dauert es bei mir einfach ein bisschen, bis wieder die Leute sich trauen und wieder zum alten Leben zurückfinden.
Also da noch Zaghaftigkeit sozusagen, ja. Zurückhaltung bei vielen Menschen. Während der Corona-Zeit wart ihr dann tatsächlich erstmal sozusagen mit einem Antrag nach dem anderen beschäftigt. Lange konnte man ja auch gar keinen stellen. Oder was waren sozusagen eure ersten To-Dos, als klar war, okay, jetzt geht's erstmal nicht weiter, oder wenn, dann nur mit ganz, ganz angezogener Handbremse?
Also mein erstes To-Do war eigentlich erstmal ein Standing zu finden. Ich habe ja diese ganzen Events, die ich anbiete, wo dann im Gewölbe 50, 60 Leute sind, die dicht auf dicht sitzen, und noch bevor der Lockdown kam, kamen schon die ersten Fragen, und ich war mir einfach noch nicht so ganz im Klaren drüber, wie kann ich weiterverfahren? Was mache ich mit meinen Ritteressen? Sage ich die jetzt einfach mal vorsichtshalber ab, oder ziehe ich die durch und hoffe, dass es schon irgendwie gut geht? Und es ist dann schon eine einschneidende Entscheidung, die man da treffen muss, weil man das dann auch gegenüber den Leuten, die dann manchmal auch unzufrieden sind, vertreten muss. Das war meine allererste Arbeit eigentlich, die ich zu überwinden hatte. Als ich dann zu der Entscheidung gekommen bin, zu sagen, es gibt, also noch gibt es keinen Lockdown, noch ist alles erstmal in so einem vorsichtigen Schwebezustand. Und in diesem Zustand habe ich die Entscheidung getroffen, jetzt erstmal alles abzusagen, bis Klarheit ist, war es für mich dann auch deutlich leichter. Und der Lockdown selber war dann auch gar nicht mehr der große Einschnitt, weil bei mir eh schon so ziemlich alles zum Stillstand gekommen ist. Einfach aufgrund des Konzepts von der Kneipe, weil die wichtigste, das, was am meisten Aufmerksamkeit von mir fordert und wo am meisten Arbeit drinsteckt, sind eben die Veranstaltungen, wo viele Leute da sind. Und die habe ich erstmal alle abgesagt.
Mhm. Eckart, wie war es bei dir?
Das mit den Veranstaltungen ist genau das Ding. Also ich musste gar kein Standing entwickeln. Ich war ja gebucht auf Veranstaltungen, die sind ausgefallen ohne mein Zutun. Das heißt, es war ganz schnell klar, was da passiert, nämlich nichts.
Und plötzlich ganz viele Freizeit. Gut.
Genau, was dazu kommt, war ein Anruf von einem Kumpel von mir, auch ein Zauberkünstler. Der hat aber, bevor er angefangen hat, hauptberuflich als Zauberer zu arbeiten, Mathematik studiert. Der hat mich im März schon angerufen und hat gesagt, Ecke, ich habe mir die Kurve angeguckt, ich habe ein bisschen gerechnet. Pack deine Zaubersachen in die Garage, such dir einen Job. Es macht keinen Sinn, im nächsten Jahr wird nichts passieren. Und das, also wenn der das sagt, dann hat das Hand und Fuß, dachte ich mir damals schon. Und da war mir auch relativ schnell klar, das war's jetzt erstmal für eine Weile. Aber eigentlich ging es uns während der Zeit nicht schlecht. Wie gesagt, man musste dieses Standing entwickeln. Wie stehe ich persönlich dazu? Was mache ich mit der Zeit? Aber ich habe vor ein paar Wochen in Hamburg auf dem Straßenkünstlerfestival, auf einem der ersten, das wieder stattgefunden hat, einen Kollegen getroffen, den Jens Ole, Hamburger Original. Den habe ich gefragt, was hast denn du gemacht während der Pandemie? Und der schaut mich an und sagt, nö, nix. Ich habe die letzten 30 Jahre gut gearbeitet, ich habe nichts gemacht, war schön.
Und das ist auch ein Konzept, oder?
Ja,
ein Standing.
Eben. Und das habe ich in Künstlerkreisen oft so erfahren. Viele haben sich irgendwelche Stipendien an Land gezogen. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, ich habe Hecken geschnitten, ich habe Gartenhütten renoviert, ich habe mit der Drehorgel im Altersheim gespielt, um ein bisschen was nebenher zu verdienen. Die Zuschüsse kamen, was eine Sensation ist in einer Verwaltung, wie wir sie normalerweise kennen. Die kamen tatsächlich zuverlässig, die kamen in ausreichender Höhe, die waren gut zu beantragen, wenn man sich ein bisschen mit diesen Formularen vertraut macht.
War schon chaotisch.
Es war am Anfang ein bisschen chaotisch, aber unterm Strich kam was an, und es kam fast rechtzeitig bei uns. Aber ich kenne auch viele Leute, die über die Klinge gesprungen sind, muss man auch sagen.
Den einen oder anderen, der jetzt aber gerade zuhört, scheint es jetzt vielleicht etwas zu wundern, oder? Du schilderst es jetzt sehr positiv, ist ja auch auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass es da auch gute Erfahrungen gab sozusagen. Aber du würdest schon sagen, dass auch von Anfang an tatsächlich klar war, welche Hilfspakete sozusagen für dich zur Verfügung standen oder für euch als Selbstständige.
Nein, das war natürlich nicht klar. Da gab es ja nichts am Anfang. Wir waren ja alle zum ersten Mal in so einer Situation, die Regierung genauso wie wir Künstler oder Gastronomen. Am Anfang war gar nichts klar. Am Anfang war es einfach so, dass ich ja das, was ich beruflich mache, nicht auf völlig tönernden Füßen stehen habe, und wir mussten natürlich ans Ersparte. Müssen wir auch noch. Aber wenn man nicht völlig ins Blaue agiert, dann ist da im Idealfall auch ein bisschen was da. Wir waren natürlich auch in der glücklichen Lage, beide eine gesettelte Existenz zu haben zu Beginn der Pandemie. Ein Freund von mir hat ein Zaubertheater eröffnet im Februar 2020. mit seinem kompletten Ersparten, der war durch die Tatsache, dass es Theater zu dem Zeitpunkt noch keine 3 Jahre gab, natürlich auch raus aus sämtlichen Zuschüssen, der ist jetzt im Arsch, der ist vernichtet. Das muss man ganz klar so sagen. Also solche Leute sind über die Klinge gesprungen und das ist übel. Und das ist auch, hat nichts mit deren Zutun irgendwie zu tun. Dämlicher Satz, aber ihr
sondern wisst, was einfach ich meine. Nur der schlechteste Zeitpunkt sozusagen, den man vorher aber auch nicht wusste.
Ein beschissener Zufall, genau. Und aber für den gibt's keine Hilfe. Der kriegt von oben gesagt, ja, dann halt Hartz IV jetzt.
Und also, da bedankt man sich dann auch, wenn man sein ganzes Entspartes vorher investiert
hat. Richtig, und er ist halt eben nicht die Lufthansa oder TUI, er steht jetzt halt einfach da mit dem Rücken zur Wand.
Ja. Also ich denke, wir können von einer recht luxuriösen Lage aus argumentieren, weil wir sagen, wir sind so weit gesettelt. Wir sind so alt, dass wir uns einfach eine gewisse Gelassenheit auch drauf geschafft haben und zu sagen, jetzt gucken wir doch einfach mal, was passiert. Und außerdem haben wir immer genügend Ideen, wie es weitergehen kann für uns. Und von dem her sind wir gut durch die ganze Nummer gekommen. Vielleicht auch ein bisschen zu gut. Also ich habe mir Anfang April war dann klar, es dauert ein bisschen länger. Ich habe mir dann einen Job gesucht. Ich bin Krankenschwester von der Ausbildung her. Bin heute noch erschüttert. Ich war seit 15 Jahren nicht mehr in der Pflege aktiv. Bin heute noch erschüttert, wie schnell ich 2 Jobangebote hatte. Wäre ein anderes gutes Thema, der Pflegenotstand und der Zustand in Krankenhäusern.
Aber nochmal Thema für eine andere Sendung.
Ja, genau. Und habe dann da eben in einem der ersten Telefonate mit dem Arbeitgeber, der dann angerufen hat und gesagt hat, wann wollen Sie anfangen, wo wollen Sie arbeiten, auf welcher Station wollen Sie arbeiten, was für einen Arbeitsvertrag wollen Sie haben. Und ich dann gesagt habe, zeitlich befristet bitte. Und hat er gesagt, okay, dann machen wir ein Jahr. Und das war für mich dann dieses Erweckungserlebnis, hups, okay, der geht von einem Jahr aus.
Da hat man schon mal eine Nummer sozusagen.
Ja, genau.
Für dich war also von vornherein klar, ich will wieder dahin zurück, wo ich herkam.
Ja, letztendlich zum einen mache ich das wahnsinnig gern, mir macht das unheimlichen Spaß, die Gastronomie. Und zum anderen muss man auch ganz ehrlich sagen, es gibt keine Alternativen. Also ich hätte dann irgendwie dann letztes Jahr sagen können, gut, ich gebe die Kneipe ab, aber find mal jemand, der jetzt die die Summe zahlt, die ich damals investiert habe und so Sachen. Also es wäre so oder so immer ein Draufzahlgeschäft geworden, bei dem wir einfach beide schlecht ausschauen und auch so ein Aufgeben, das ich mir da nicht gönnen wollte.
Viel Negatives natürlich, aber auch, und das haben wir jetzt rausgehört, auch viele positive Erfahrungen über die gegenüber euch erlebte Solidarität und aber auch natürlich diese ganzen wahnsinnig komplizierten Corona-Vorschriften für euch Gastronomen wollen wir gleich noch sprechen in der Sendung, aber spätestens dann, was Corona angeht, eine kleine Pause machen und auf eure Kleinkunst schauen, die im Gewölbe Neuem hoffentlich auch bald wieder zu sehen ist. Und wie gesagt, wir wollen uns nicht zu lange mit Corona aufhalten, aber wir hatten das auch vorhin schon mal kurz besprochen. Es ist halt nun mal etwas, was euch als Gastronom sozusagen in den letzten Monaten durchaus etwas beeinflusst hat. mehr, mal weniger sozusagen. Ihr habt aber, und das habt ihr mir auch im Vorgespräch berichtet, eine Welle der Solidarität erlebt, was euch tatsächlich auch sehr positiv gestimmt hat. Wie genau sah das denn aus? Haben euch Menschen angerufen und sagen, hey, mach doch bald wieder auf? Oder war das ein bisschen mehr oder mal was anderes?
Das war sehr vielfältig. Also das, was für uns am bemerkbarsten war, ist einfach die Tatsache, dass wir eine T-Shirt- und Hoodie-Soli-Aktion ins Leben gerufen haben. Ein befreundeter Siebdrucker, der verkauft im Internet auch seine Werke, der hat in Zusammenarbeit mit uns oder wir in Zusammenarbeit mit ihm diverse Motive entwickelt. Und da haben wir dann eben Hoodies, T-Shirts und mehr allerlei Klamotten als Unterstützungsaktion fürs Gewölbe Neu-Ulm ins Netz gebracht und verkauft. Und was wir da einfach an Zuspruch und finanzielle Unterstützung, was da zurückgekommen ist, in wahnsinnig kurzer Zeit, das hat mir schon fast die Tränen der Rührung in die Augen getrieben, weil damit hätte ich einfach nicht gerechnet. Und das war natürlich das Eindrücklichste an der ganzen Sache, aber es sind auch ganz viele Kleinigkeiten. Das sind die Gäste, die sagen, Gitta, mach mehr auf und komm und wir wollen dich besuchen. Und die Gäste kommen und wollen ihr Geld bei mir lassen, weil sie einfach wissen, dass es eng ist. und konsumieren, als gäbe es keinen Morgen. Und dann Telefonanrufe von Leuten, die mir dann alles Gute wünschen. Und sie wünschen mir, dass ich durchhalten kann. Und sie kommen, sobald es wieder geht. Und dann habe ich auch mal eine E-Mail bekommen von mir nicht bekannten Personen. Sie haben einen Verein gegründet mit dem Ziel, besonders von Corona-Betroffene zu unterstützen. Ob ich denn jemanden wüsste, der da Unterstützung brauchen könnte. Sie stellen da Gelder zur Verfügung als Privatmenschen. Mhm. Und das sind natürlich
Erlebnisse. Ja, sogar dein Personal ist ja zu dir gekommen, um zum vollen Preis zu zechen und zu essen regelmäßig.
Ja, genau.
Obwohl wir sie nicht mit Arbeit ausstatten konnten die ganze Zeit jetzt, weil die auch wollten, dass es irgendwie weitergeht.
Ja, genau.
Also es ging mir ganz genauso. Es war rührend geradezu, was da passiert ist. Nicht nur in der Kneipe, auch bei mir als Künstler, die wenigen Engagements, die ich hatte, da ist genau das Gleiche passiert. Ich habe, wenn ich auf der Straße gespielt habe, dann läuft das ja üblicherweise gegen Hut. Ich habe noch nie so gute Hüte gemacht wie während Corona. Mhm. Also natürlich sind während Corona auch sehr wenig Hüte, deshalb relativiert sich das dann wieder. Aber man hatte den Eindruck, den Leuten liegt was dran, dass wir überleben tatsächlich.
Ja.
Und das
ja.
Und die haben auch auf dem Schirm, dass es notwendig ist.
Schöne Erfahrungen, die ihr auf jeden Fall berichtet. Und vielleicht auch so ein bisschen Bollwerk für diejenigen, die schon so ein bisschen den Untergang der Gesellschaft prophezeien. Die Erfahrung habt ihr tatsächlich nicht gemacht.
Gar nicht. Also wenn die Gesellschaft untergeht, dann weil sie dumm ist. Die Erfahrung macht man aber permanent.
Hat auch nichts mit Corona zu tun.
Das ist wieder das Corona-Brennglas, das sowas klar macht.
Bringt nur das eine oder andere mehr ans Tageslicht.
Ja, genau.
Tatsächlich musstet ihr euch aber natürlich auch schon mit sehr vielen Vorschriften beschäftigen, so vieles Organisatorische. Ihr habt vorhin vom Steuerberater gesprochen, habt ihr sozusagen schon weitergegeben. Die Corona-Vorschriften musste man sich aber leider Gottes auch selber durchlesen, muss man immer noch.
Ja.
Und an deinem Gesicht, Sangita, kann ich schon anlesen, dass es definitiv keinen Spaß gemacht hat.
Ja, nein, hat definitiv gar keinen Spaß gemacht. War wahnsinnig zeitraubend, zumal die Vorschriften in einer Frequenz rausgekommen sind, dass man sich teilweise wöchentlich oder zweimal in der Woche einarbeiten musste in irgendwelche Vorschriften. Dann, also das Eindrücklichste, was mir passiert ist, wir hatten Mitte August eine Veranstaltung, da haben wir uns dann sämtlichste Konzepte, und das sind also drei umfangreiche Konzepte, die so die Grundlage bilden für das, was ich muss, was ich darf, was ich kann.
Die Rahmenverordnung, die neue Spezialverordnung und die, ich weiß nicht, wie die alle heißen.
Nein, die Rahmenverordnung für kulturelle Veranstaltungen kommt dann da nämlich noch oben drauf zu allem anderen. Und dann in alles vollumfänglich eingearbeitet, ein Hygienekonzept erstellt für die Veranstaltung Mitte August und dachten, genau mit dem Hygienekonzept, mit dem Wissen, machen wir zwei Wochen später nochmal eine Veranstaltung. Nein.
Ging nicht.
Nein.
Wäre ja auch schon zu langweilig.
Bis dahin gab es noch zwei Änderungen. Zwei. Also, und so ist es momentan einfach auch noch. Und dann ist es einfach wahnsinnig frustrierend, weil ich teilweise dann auch sage so, hups, gestern kam was Neues raus. Ich habe jetzt vergessen, im Detail nachzulesen, was darf ich nicht. Und auch passiert, dass ich dann nachgelesen habe, und dann da saß und mir dachte, so, jetzt weiß ich überhaupt gar nicht mehr, was ich darf. Ich bin nicht dumm. Ich habe wirklich viel gelesen und ich habe mich eingearbeitet. Aber irgendwo war der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ich verstehe es nicht mehr.
Gab es jemanden, den man fragen konnte? Gab es jemanden, der ansprechbar war? Weil tatsächlich ging es ja sehr vielen, auch Unternehmern so, dass man durch die Vorschriften gar nicht mehr durchblicken konnte.
Also ich bin bei der DEHOGA. Die haben dann natürlich
also
auch
der
Deutsche Hotel- und Gaststättenverband, genau. Die stehen da tatsächlich mit Rat und Tat zur Seite, produzieren dabei aber einen Output, dass man sich auch wieder durch Seiten durchwühlen muss und da Stunden und Tage lesen muss. Da könnte man auch anrufen direkt. Aber die sind natürlich auch hoffnungslos überlastet. Also ich hatte tatsächlich auch den Fall, dass ich mit einem ganz konkreten Problem mich an die gewendet habe und die mir dann gesagt haben, so, wissen wir jetzt auch nicht, das ist nirgendwo klar formuliert, wir machen uns da mal schlau und dann kommt irgendwie zwei Tage später der Anruf, also so ganz eindeutig haben wir es immer noch nicht gelöst bekommen und so, und das ist halt, es zehrt und hatte das auch an anderer Stelle, der andere Ansprechpartner war dann das Landratsamt in Neu-Ulm, dass ich eine Problemlage hatte und da angerufen habe und gesagt habe, wie schaut's aus, wir haben eine Veranstaltung, da könnte getanzt werden, steht in keinem Konzept irgendwas dazu, und dann sagt er, ja, da steht nirgendwo was, sage ich, ja, ich weiß das, könnten Sie, ich brauche da jetzt eine Lösung. Ja, nee, das kann ich jetzt nicht entscheiden. Dann müssen Sie mir eine E-Mail schreiben, die wird dann an die zuständige Stelle bei der Regierung von Bayern geschickt. Die bearbeiten das und dann schicken das mir zurück und dann kann ich Ihnen das wieder zuschicken.
Die typischen Mühlen der Bürokratie sozusagen, die man oder denen ihr euch auch konfrontiert seid sozusagen. Ja. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt aber begründete Hoffnung.
Ja.
Du hast es vorhin gesagt, dass es jetzt wieder ein dauerhafter Zustand der Besserung sozusagen werden kann. Kleinkunst spielt bei euch im Gewölbe eine ganz, ganz große Rolle. Was für Künstler kommen denn in diesem Bereich normalerweise zu euch? Oder werden jetzt auch wieder kommen?
Werden hoffentlich wieder kommen. Also so es die Künstler denn noch gibt. Aber die meisten gibt es noch, habe ich schon gesehen. Die kommen auch wieder aus ihren Höhlen. Wir haben uns einen internationalen Namen tatsächlich gemacht mit Zauberkünstlern. Zu uns kommen auch Gäste aus Liechtenstein und weiß der Henker woher, um sich Zauberkünstler bei uns anzugucken, weil ich da eben selber sehr, sehr fest in der Szene stecke und weiß, wann die bei uns in der Nähe sind. Und dann kommen die gern bei uns vorbei und trinken mit mir ein Bier und mit der Gitter. Wir kennen uns ja auch schon seit Jahren teilweise und spielen dann natürlich auch gerne vor unserem Publikum. Das sind ganz besondere Shows bei uns, weil wir jetzt in dem Sinn keine Bühne haben. Das Ganze findet ebenerdig statt. Wenn wir Indoor wieder Veranstaltungen mit vielen Menschen machen dürfen, dann ist das Ganze sehr eng. Das ist eine Wohnzimmeratmosphäre. Das gibt's so oft auch nicht. Viele Künstler, Zauberkünstler können auch gar nicht unter solchen Bedingungen spielen, wenn die Beleuchtung nicht passt, wenn sonst irgendwas nicht passt. Die zu uns kommen, können das und das Publikum weiß das zu schätzen.
Also durchaus Menschen, die jetzt keine Latte an Anforderungen haben, um bei euch spielen zu können, sondern auch etwas rustikaler sozusagen unterwegs sind.
Genau. Und selbst wenn die große Bühnenshows spielen, dann können die also die Guten können trotzdem auch abgespeckt spielen. Und die findet man bei uns.
Kleinkunst heißt aber tatsächlich, dass es eben jetzt keine riesen Bühnenshow über 2 Stunden ist, sondern auch so eher kleinere Gigs, wie du sie vorhin auch schon beschrieben hast, oder?
Nein, das sind dann bei uns schon immer ganze Abendprogramme, die gespielt werden. Manchmal sind es auch Mixshows. Wir hatten auch ab und an sowas wie eine Open Stage. Das ist aber nicht wirklich das Gewölbe, habe ich so das Gefühl. Wir haben einmal im Jahr unser internationales Kleinkunstfestival. Das findet erfahrungsgemäß draußen statt. Das ist immer im August. Da haben wir dann ein Varieté von 3-3,5 Stunden Dauer mit 5 bis 6 Künstlern insgesamt. Also es ist schon immer ein komplettes Abendprogramm, was bei uns läuft, mindestens.
Und das mehrmals die Woche?
Das nicht mehrmals die Woche, aber im Regelfall, das bedeutet vor Corona, wie es jetzt genau weitergeht, wissen wir noch nicht, war das mindestens einmal im Monat, mindestens ein Kleinkünstler und oder eine Band.
Volle Bandbreite vom Genre sozusagen oder habt ihr euch tatsächlich auch ein bisschen spezialisiert?
Ja.
Zwangsläufig. Also was bei uns stattfindet, muss, wenn es jetzt eine Band ist, ohne viel Equipment stattfinden. Ganz einfach, weil kein Platz ist. Das bedeutet, alles, was unverstärkt funktioniert oder nur mit einem kleinen
Set,
das läuft, genau, und ein großes Drumset im Hintergrund oder so, dann ist das hintere Gewölbe voll. Dann passt niemand mehr rein, das Publikum auch nicht. Das funktioniert nicht. Aber Singer-Songwriter zum Beispiel funktionieren. Abseitiges funktioniert auch, also keine Ahnung, mal eine singende Säge, mal eine Band, die Musik des Barock spielt oder sowas, 2 Leute mit 2 selbstgebastelten Holzinstrumenten. Also Sachen, die man einfach nicht überall sieht, das funktioniert bei uns gut.
Abschließende Frage dazu, wie läuft denn sozusagen das Recruiting sozusagen ab? Du hast es vorhin gesagt, Sangeeta, dein Mann ist der Kulturminister sozusagen.
Ja.
Muss also sozusagen dann auch den Überblick über alle Kontakte sozusagen haben, die bei euch prinzipiell spielen könnten. Gibt es da eine Datenbank, auf der man gucken kann? Ist das alles ein Netzwerk, auf das man zurückgreift? Wie kommt man da sozusagen so in dieses Thema rein und kann tatsächlich dann auch den Veranstaltungskalender füllen?
Naja, also in erster Linie ist es so, dass ich natürlich viel unterwegs bin und wenn ich mich mit Freunden und Bekannten Wochenends treffen möchte, dann muss ich gucken, dass ich entweder zu denen auf Arbeit gehe oder die arbeiten bei mir, weil das halt auch alles Künstler sind. Das heißt, es sind tatsächlich überwiegend Freunde und Bekannte, die bei uns spielen. Man kann sich im Grundsatz auch bewerben. Es ist aber so, dass wir natürlich keine hauptamtliche Kraft beschäftigen, die sich mit den ganzen Bewerbungs-E-Mails auseinandersetzt. Wenn uns was interessiert, melden wir uns zurück. Wenn nicht, und da an dieser Stelle eine Entschuldigung an alle, die sich bei uns bisher beworben haben, dann werden wir unter Umständen noch nicht mal antworten. Das ist nicht böse gemeint, wir haben nur ganz einfach keine Zeit.
Also im Regelfall meldet ihr euch zurück?
Wenn es uns interessiert, melden wir uns zurück. So unhöflich muss ich sein, alles andere wäre nicht ehrlich.
Und wenn es in Frage kommt.
Und wenn es überhaupt in Frage
von
kommt, eben. Also Pink Floyd wird bei uns nicht spielen können, das haut nicht hin.
Dann hören Sie von euch. Was steht denn bei euch, Sangeeta Eckhardt, in den nächsten Tagen sozusagen und Wochen im Gewölbe Neu-Ulm an?
Also die Kneipe ist ja schon seit längerem wieder offen. Es verlagert sich jetzt langsam wieder alles nach innen. Die Innenräume stehen auch wieder zur Verfügung. Ich darf und ich kann auch. Das ist alles noch sehr zögerlich, aber wird schon. Wir haben natürlich den Ausblick auf nächstes Jahr, dass das Mittelalterfest wieder stattfinden wird. Unser Kleinkunstfest wird wieder stattfinden, auf alle Fälle. Momentan ist es so, dass ich einfach viel nachhole, was jetzt die letzten 1,5 Jahre einfach auf der Strecke geblieben ist. Diese Ritteressen, die jetzt schon oft erwähnt wurden, da habe ich jetzt als allererstes mal ein Versuchsessen, ob das überhaupt so funktionieren kann, wie ich es vor Corona angeboten habe. Wo ich Modifikationen vornehmen muss. Also ganz einfaches Beispiel, es kommen auf den Tisch 4, 6 Gäste, kommt eine Schüssel drauf. Mhm. Ist das überhaupt zumutbar, dass sich 6 Leute aus einer Schüssel bedienen? Oder
trauen sich die Menschen überhaupt dann das zu essen?
Oder ganz genau, ganz genau. So Sachen, die muss ich halt jetzt einfach erstmal so klein bei klein rausfinden und dann entsprechend anpassen, dass es machbar ist. Und wofür wir Corona dankbar sein können. Das ist ein Projekt, von dem wir ja schon lange geträumt haben und wo jetzt einfach auch die Zeit und die Möglichkeit da war, das aus der Taufe zu heben. Wir haben einen Arbeitstitel dafür, der da Dark Dinner heißt. Wird auch eine abendfüllende Veranstaltung sein mit Essen und Magie, nenne ich es jetzt einfach mal.
Also das Beste aus zwei Welten, wenn man so möchte.
Ganz genau, das ist dann Fusion-Veranstaltung.
Es sind mehr Welten, weil Magie dem Ganzen gar nicht gerecht wird. Das heißt genau. Deshalb Dark Dinner, weil es in Richtung Seance gehen soll. Es wird eher finster, eher gruselig mit Gänsehaut. Das ist so die Idee. Und wir sind auch fest am Üben, wir hatten ja jetzt Zeit.
Genau.
Und das Gewölbe eignet sich vermutlich dann auch als Location dafür ganz gut.
Es wäre verschenkt, das dort nicht zu machen.
Es ist ein maßgeschneidertes Konzept, muss man ganz ehrlich sagen. Es passt einfach wahnsinnig gut ins Gewölbe, weil ja diese Location mit diesen Gewölben so eine ganz eigene Atmosphäre hat. Und passend zu dieser Atmosphäre haben die Künstler das Programm dazu entwickelt und was vorgeführt wird, was erzählt wird und alles. Ja, maßgeschneidert, anders kann man es gar nicht sagen. Und wir sind wahnsinnig neugierig und freuen uns auch schon riesig drauf, dass wir das jetzt endlich anbieten können.
Menschen, wir genauso, vor allem, dass auch mal wieder was geht.
Ja.
Man sieht das Leuchten sozusagen schon in euren Augen. Und mehr Informationen dazu gibt es vermutlich auch im Internet. Euch findet man, wenn man in die etablierten Suchmaschinen Gewölbe Neuem eintippt, findet man euch oder eure Namen eben auch mindestens genauso gut. Social Media, habt ihr mir verraten, seid ihr auch vertreten.
Wir sind auf Insta, das Übliche, ja.
Was man so kennt.
Ja, genau.
Und da erfährt man natürlich auch alles Relevante über eure Veranstaltungen und auch alles, was so im Gewölbe Neuem demnächst wieder geplant ist. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart, uns so ein bisschen in die Corona-Zeit mitgenommen habt, aber auch gleichzeitig klar gemacht habt, es gibt wieder Zeiten, das Zeichen für Hoffnung, das Zeichen sozusagen, dass in der Gastronomie und auch in der Kulturszene wieder viel, viel mehr geht. Und ich denke, wir alle gemeinsam freuen uns drauf und freuen uns auf euch demnächst wieder hier im Studio von Radio 4 FM begrüßen zu dürfen. Bis bald.
Dankeschön.
Auch wir bedanken uns für die Möglichkeit. Vielen Dank.
Das war die 3FM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/Programm/Plattform.